hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist ja auch immer so situationsabhängig. Bei mir ist wieder dieser Punkt zwischen Verzweiflung, Resignation, aber auch Inspiration da, wo ich einfach denke, mit diesem ganzen Thema AI, ja, wo driftet das alles hin? Ich bin auf der einen Seite total fasziniert, was ich schon gesagt habe, aber irgendwie wird das Gefühl immer stärker in mir, dass das doch alles ein riesengroßes trojanisches Pferd ist. Also ich meine, jeder von euch kennt das ja, die ganze KI-Geschichte und auch AI-Search und mit dem wir uns alles so beschäftigen, da wären Probleme thematisiert oder zu Problemen gemacht, die noch nie mein Problem waren. Die dann sich aber irgendwie toll anhören und plötzlich sind die mein Problem oder sollen mein Problem sein, um damit am Ende Geld zu verdienen. Ich weiß nicht, ist das alles, sind wir da noch auf der richtigen Spur unterwegs oder ist das alles hier nach dem Motto Kapitalismus durchgespielt? Also befinden wir uns an so einem Endpunkt? Ich glaube fast das Letztere, weil ich weiß nicht mehr, wer dem folgen soll. Und wir werden bestimmte Sachen in puncto dieser AI-Entwicklung jetzt auf Basis der gestern stattgefundenen Google IO-Konferenz, einfach mal ein bisschen durchsprechen, weil da sind mir unglaublich viele Sachen durch den Kopf gegangen. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jetzt in so einem Format natürlich jetzt hier drin, wo ich keine Interaktion habe. Das ist eine Einbahnstraße, da kann ich nur senden und kann nur nachher bei der Distribution über Social Media euch darum bitten, dass ihr einfach eure Meinung in die Kommentare reinschreibt. Das ist ja fast für diese Zeit auch ein bisschen ein komisches Format. Ich bin da auch gerade in der Findung, ob das Format noch so richtig passend ist, weil ich schon das Bedürfnis habe, mich auszutauschen und nicht einfach nur hier irgendwie keine Weisheiten in die Welt zu lassen, weil ich auch teilweise die Weisheiten nicht habe, sondern einfach eher den Anspruch hätte, mit euch zu diskutieren und mein Know-how über die letzten 20, 25 Jahre damit einzubringen. Das funktioniert aber hier über so einen Podcast nicht so richtig, es sei denn, man holt noch Gäste rein, das werde ich in der Zukunft machen, aber dann ist es auch nicht so richtig individualisiert, wie ich es eigentlich hätte haben wollen. Und da habe ich die Überleitung auch zu dem, was ich schon begonnen habe, nämlich ich habe ja in den letzten Wochen einen Livestream eröffnet, um genau diesem Anspruch gerecht zu werden, mit euch ein bisschen in die Diskussion zu kommen. Und der nennt sich Messy Middle Madness und findet zweimal die Woche als Livestream statt. Zu Anfang war es noch ein bisschen von den Tagen nicht so festgelegt, weil mein Kalender nichts anderes zugelassen hatte. Der war relativ voll und ich musste mir die Slots noch irgendwie aussuchen, wollte aber unbedingt anfangen. Jetzt ist es aber so, wo mein Kalender zumindest dann in dem oder ab dem Punkt, wo ich gestartet bin, sich natürlich entspannt hat in Richtung der Planung, ich also immer feste Zeiten einplanen konnte, dass ich das jetzt ab dieser Woche eigentlich schon auf dienstags und freitags 11 Uhr bündeln wird. Das heißt, diese Tage probiere ich durchzuhalten. Das ist natürlich immer unter Vorbehalt zu sehen, weil natürlich manchmal Events da sind, die das so ein bisschen durchkreuzen. Also wenn ich jetzt zur OMR fahre, dann wird vielleicht ein Termin durchkreuzt. Wenn jetzt unsere eigene Campix ist in einem Monat, dann wird der Termin vielleicht auch durchkreuzt. Also das ist so ein theoretischer Ansatz, dienstags und freitags 11 Uhr. Aber wenn da irgendwelche Slots dazwischen sind, dann werde ich nochmal darauf hinweisen. Und ich werde ja sowieso in Social Media immer Events planen, wo ihr dann seht und darauf hingewiesen werde, dass da was stattfindet. Das schafft für mich die einzigartige Gelegenheit, dass ihr euch beteiligen könnt. Ich habe die Möglichkeit, euch als Gast in die Sendung reinzuholen. Da scheuen sich ein paar Leute vor, keine Frage. Habe ich auch ein bisschen unterschätzt, das Thema, dass da die Berührungsängste relativ groß sind. Aber ihr habt die Möglichkeit, über die Kommentare mit mir sowas wie in eine Kommunikation einzutreten. Und das hat die letzten Male sehr gut funktioniert. Da muss man sich ein bisschen eintüfteln, so als Mod, weil man schon irgendwie immer diese Kommentarfunktion und die Beteiligung irgendwie im Blick haben muss, weil sonst die einem ziemlich schnell entgleitet, wenn ihr euch da also untereinander unterhaltet und ich einfach so ein bisschen mal für 5 Minuten dahin gesabbelt habe, dann verliert man sehr schnell den Anschluss, weil man sieht immer nur so ein bestimmtes Zeitfenster, einen bestimmten Slot von dem Chat und ich habe da auch nicht die Zeit, denn in dem Livestream alles nochmal zurückzuscrollen. Aber ich muss sagen, dass mir dieses Format unglaublich Spaß macht. Ich muss mich da noch ein bisschen eintüfteln, weil es unglaublich viele Funktionen sind und unglaublich viele Knöpfe in StreamYard dazu drücken gilt. Aber das wird immer besser. Man kann sich daran gewöhnen und man kann sich darauf einschießen. Und ich habe da wirklich unglaublich Spaß dran. Und hier mit dem Podcast muss ich mal gucken, ob ich da mehr mit Gästen arbeite. Weil bei diese Einbahnstraßenkommunikation ist für mich jetzt irgendwie nicht so ganz befriedigend. Ist vielleicht für euch okay, weil ihr einfach den Eindruck von mir bekommt, was in meinem Kopf los ist. Und das kann manchmal ja auch einfach bereichernd sein. Aber für mich soll es eben auch passen. Und da ist das Format, da muss ich nochmal drüber nachdenken, wie ich das im Endeffekt mache. Ja, also das der Hinweis mal auf den Livestream, wenn ihr da Bock habt, dienstags oder freitags dabei zu sein. Jetzt werde ich es wieder am Freitag machen. Dann schaut doch einfach mal vorbei. Ich werde senden jeweils auf YouTube, LinkedIn und Facebook. Das sind die Kanäle, die ich aktuell bespiele. Aber StreamYard hat ja die Möglichkeit, noch sehr viele mehr Kanäle zu bespielen. Aber ich glaube, die meisten Leute in meiner Bubble sind auf diesen drei Plattformen. Und da probiere ich mich erstmal einzutüfteln, ob ich dann TikTok und Twitch oder irgendwelche anderen Plattformen noch dazu nehme. Schauen wir mal. Können wir hinterher ja noch entscheiden. So, also, ich habe ja angefangen damit, dass ich ziemlich überfordert bin und meinen Weg finden will in dieser ganzen AI-Flut. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann wird es mir schon wieder schwindelig, weil ich ja jetzt das planen muss im Kopf, was ich jetzt die nächsten Minuten hier in diesem Podcast erzählen will. Und ich habe gedacht, ich mache das mal so ein bisschen, indem ich mich an der Google I.O. langhangel, die gestern stattgefunden hat. Und der Eindruck, den ich da hatte, so nach 10 Minuten ist, ey, die wollen uns doch alle verarschen. Das ist doch alles der größte Fake aller Zeiten. Also wir wissen, wie viel Geld in diese Industrie gerade reingepumpt wird. Keiner weiß im Endeffekt, wo die Sachen monetarisiert werden. Keiner hat so richtig ein Wertekonstrukt, was eigentlich dahinter steckt. Und da fangen wir mal einfach mal mit dem ersten Problem an. Was der CEO von Google da abgelassen hat in Sachen Token-Generierung, das hat so die ersten Fragezeichen in mir aufgerufen. Was ist eigentlich ein Token? Für was steht der? Und was wird eigentlich abgerechnet, wenn ich die AIs und die Agents benutze? Ja, da kann er sich ja hinstellen und sagen, da ist das jetzt, das Token-Volumen irgendwie hat sich vervierfacht und ist... hat er irgendwelche Zahlen genannt? Das muss ich mal gucken. Nee, da waren nur App-User mit bei. Also er hat zumindest eine unglaublich astronomische Zahl von Tokens gesagt, wo ich gedacht habe, ja, okay, die kannst du jetzt ja auch einfach so dir ausdenken. Also ein Token ist ja irgendwie, so wie ich es verstehe zumindest, eine Ansammlung oder eine Kette von Wörtern, die ausgelesen werden und dann bewertet werden. Also, und dann lese ich mal, wenn ich da selbst nachsuche in einer AI-Search, dass das mal 4 Worte sind, dass das mal 3 Worte sind. Manche definieren das in Buchstaben, manche definieren das in Logikketten. Also, das wird so skurril definiert, dass ich einfach nur die Parameter verändern muss und habe diese Verdopplung, die denn in der Google I.O. da als großer Fortschritt gefeiert wird. Das ist ja irgendwie total spooky. Das ist ja überhaupt nicht richtig greifbar. Es kommt mir so ein bisschen vor, wie diese ganze Thematik an mit Elektromobilität, wo ich ja als Fahrer eines Elektroautos auch nicht so richtig weiß, okay, was kostet jetzt diese Tankstelle eigentlich, diese Ladestation, die ich da habe? Ja, mir wird angezeigt in der App, dass die Ladestation da ist, dass die Ladestation verfügbar ist, auch wenn ich dann bei Shell letzte Mal, herzliche Grüße, an 2 Ladepunkte rangekommen bin und die einfach im Bau waren und in der App nicht richtig angezeigt wurden. Das zum Thema AI und wo es dann wirklich wichtig ist. Da kommt es mir genauso, ich habe kurz den Faden verloren, da kommt es mir genauso vor, dass ich da auch nicht wie an einer Tankstelle. Ich meine, wir fahren jetzt alle rum und gucken uns die Benzinpreise an, weil die natürlich radikal gestiegen sind durch den Iran-Krieg. Aber wenn ich das jetzt übertrage, also diese Anzeigescreens, die es gibt für die Tankstellen, wenn ich das übertrage auf Elektromobilität, dann finde ich da auch gar keinen Preis. Wo steht denn der Preis da? Da gibt es keine Säule, wo steht, okay, diese Ladesäule kostet mich jetzt 59 Cent die Kilowattstunde oder 39 oder 89 oder was muss ich machen, damit ich auf 39 komme. Da merkt man ja schon, wie kompliziert diese ganzen Modelle einfach noch sind. Das heißt, ich weiß überhaupt gar nicht, was das kostet. Und genau so ist das in AI auch, habe ich das Gefühl. Ich zahle also für eine bestimmte Leistung und das, den Begriff Leistung, den können wir einfach mal nochmal in Frage stellen, um dann ein Resultat zu bekommen, was abgerechnet wird über einen Token, der völlig frei irgendwie zusammengezimmert werden kann, der morgen mal so ist, der morgen mal so ist, wo bestimmte Features drin sind, die morgen nicht mehr da sind, die übermorgen aber wieder eingeführt werden. Das ist doch alles eine große Verarsche. Also ich kann nur sagen, ich bin sehr stark mit Manus unterwegs. Das ist jetzt für mich mein Paradebeispiel. Da kaufe ich meinetwegen 100.000 Token oder Credits, nennen die das ja da im Monat, und habe so ein Gefühl über das Handling, was ich, wenn ich Tools baue und Coding mache zum Beispiel, wo ich ein Gefühl habe, was für welche Komplexität an Credits rausgeht. Weiß ich aber genau, welche Fragestellung jetzt welche Credits auslöst? Nee, das ist einfach so ein Gefühl, was daraus entsteht, und nicht, da wird abgerechnet nach diesen Punkten, du hast so und so viel Buchstaben eingegeben und wir haben so und so viel Prozesse ausgelöst und das hat dich jetzt das und das gekostet. Zumindest habe ich diese Funktion noch nie gefunden. Und ich denke mal, dass das bei Anthropic oder bei Claude oder so oder bei Gemini ja ähnlich sein wird. Du weißt halt einfach überhaupt gar nicht, also du weißt schon, was du kriegst, weil du meinetwegen für 200 Euro da im Monat ein bestimmtes Kontingent an Token vielleicht hast. Aber was jetzt welche Fragestellung oder welche Erstellung von Code welchen Tokenverzehr jetzt irgendwie ausgelöst hat, das weißt du gar nicht. Das heißt, wenn die das einfach wirtschaftlicher machen wollen, dann verändern sie einfach diesen Hebel. Und schwupp, bist du schon irgendwie nicht mehr, also bist du vielleicht das doppelte Geld los. Und der stellt sich in seiner Google I.O. dahin und sagt, da sind jetzt die Token total angewachsen und wir reduzieren jetzt die Preise und sieht alles so super billig aus. Dabei steckt ja der Hebel im Detail. Also die haben ja eigentlich die Möglichkeit, nur diesen Tokenwert irgendwie festzulegen, der sich anscheinend ständig verändert. Und das sieht man ja gerade bei Sachen wie Engines wie Higgsfield, wo das nicht eine Engine ist, sondern wo es die Möglichkeit geschaffen wird, auf viele Engines zuzugreifen, wie jetzt so ein Modell wie Banana Pro meinetwegen oder irgendwelche anderen Geschichten, wo ja in diesem Monat einfach zahlst du eine Gebühr, meinetwegen 69 Euro, dafür, dass du ein gewisses Kontingent verbrauchen kannst, wieder an Credits oder an Tokens, und dann hast du mal einen Monat, also du wirst gelockt mit, oder ist Nano Banana jetzt irgendwie in Pro-Version als Unlimited da. Das heißt, du kannst so viele Bilder generieren, wie du willst. Plötzlich sind die weg. Okay, dann hat sich die Wertigkeit aber von dem Abo, was ich habe, schlagartig verringert, weil ich jetzt viel schneller mit den Credits, die ich habe, an die Grenzen komme, um dann wieder in die Bezahlfunktion reinzukommen. Also es geht ja gar nicht darum, dass die Anbieter nicht irgendwie in die Monetarisierung kommen müssen bei diesen Riesenausgaben. Das ist ja dem letzten Blaftuni irgendwie sicherlich klar, dass wir da irgendwie reinkommen müssen. Aber die Frage ist doch, muss das mit Beschiss jetzt ablaufen? Und es sind halt überhaupt gar keine fixen Parameter. Also ich weiß, wenn ich einen Liter Benzin kaufe, dann kriege ich einen Liter Benzin für 2,09 Euro oder was es aktuell kostet. Keine Ahnung, bin E-Autofahrer. Aber ich glaube so aktuell, ich gucke schon ein bisschen auf die Preise, sind wir vielleicht vor 12 Uhr bei unter 2 Euro, sagen wir jetzt mal, ohne die Beträge da festzuzurren. Das habe ich aber nicht. Ich habe gar keine Bemessungsgrundlage für diese ganze Tokenscheiße. Da weiß ich überhaupt gar nicht, worum es geht. Und das nervt mich. Und die andere Ebene von dieser ganzen Token- oder Credit-Geschichte ist ja, dass ich auch unglaublich viel Tokens und Credits verbrenne dafür, dass dieser Agent oder dieser Coding-Agent oder diese Engine einfach Schrott macht. Also ich bin gerade dabei, ein WordPress-Plugin zu entwickeln also für meine eigene Arbeit. Und das läuft auch super, muss ich sagen, von den Fortschritten. Aber wenn ich sehe, wie viele Schleifen dazwischen sind, wo er Scheiße baut, wo ich einfach immer wieder eingreifen muss und sagen muss, ey, warum geht denn das jetzt hier wieder nicht und warum geht denn das schon wieder nicht, die Sachen, die dann schon gefixt wurden, das ist ja unglaublich. Also das heißt, ich verbrenne unglaublich viel Geld mit Zeug, was der selbst kaputt macht. Und sind wir da nicht an so einem Punkt, wo das alles ein bisschen abstrus ist? Natürlich wird das gerechtfertigt dadurch, dass dieses Tool, wenn ich es in der alten Welt zu einem Programmierer gegeben hätte, halt unglaublich viel teurer gewesen wäre. Ja? Wenn ich jetzt im Monat 500 Euro für 100.000 Credits in Manus ausgebe, dann sind 500 Euro immer noch ein Schnäppchen, muss ich sagen, für das Ergebnis, was denn da rauskommt. Und man muss ja immer bedenken, da ist ja eine Menge Prototyping mit bei. Wenn ich also bestimmte Sachen probiere und ich merke, ey, die sind in der Funktionalität, also nicht im Coding und in der Umsetzung, sondern in dem, wie ich es gedacht habe, einfach schlecht und nicht so gut handelbar oder nicht so gut wahrnehmbar, die UX und so stimmt einfach nicht, dann kann ich das einfach umbauen und muss jetzt nicht immer zu dem Coder gehen und sagen, ey du, das passt jetzt hier nicht, bau das mal zurück und baue es nochmal anders auf. Das macht es ja auch nochmal viel aufwendiger. Und ich glaube, dass da der Preis immer noch gerechtfertigt wird im großen und ganzen Spiel. Das rechtfertigt aber noch lange nicht die Tatsache, dass ich keine Kontrolle über Preis und Wert habe und der Output natürlich auch berechenbar ist. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie merke als KI, dass da irgendwie ein Tool programmiert wird und ich will jetzt meinen Verdienst hochsetzen, weil ich über schon nicht berechenbare Tokens irgendwie abrechne, dann kann ich doch meine KI anweisen, dass in bestimmten Abständen der Code immer einfach wieder zerstört wird, damit er den wieder reparieren muss, weil ich habe ja gar keine andere Wahl. Wenn ich nicht selber Coder bin und selbst die Coder werden auch ein Problem kriegen, weil sie den Code, der da erstellt wird, sicherlich nicht in jeder Zeile beherrschen werden, dann kann ich doch da Fallstricke einbauen, um einfach zu sagen, okay, das muss bereinigt werden, das muss bereinigt werden, das funktioniert einfach nicht. Da ist jetzt irgendwie eine Fehlinterpretation, eine Halluzination im Code da gewesen. Die baue ich einfach ein an bestimmten Sollbruchstellen und schwupps bin ich in dem Verbrauch von den Credits einfach nach oben gegangen. Und habe ich in irgendeiner Form einen Einfluss darauf? Habe ich irgendwie die Möglichkeit zu sehen, dass das irgendwie so stattgefunden hat? Nein. Eigentlich ist für Betrug da draußen Tür und Tor geöffnet, muss ich mal ehrlicherweise sagen. Und bei aller Begeisterung für das, was da möglich gemacht wird, ist dieses Gefühl von, man liefert sich total aus, schon echt bestimmt. Deswegen entsteht aus dieser ganzen Überforderung bei mir, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, und ihr merkt ja, das sind ganz viele kleine Bausteine, die da aneinander greifen, ist bei mir das einfach so, dass ich dieser Überforderung eigentlich nur eine Vereinfachung entgegensetzen kann. Das heißt, ich muss für mich selbst überlegen, was brauche ich denn wirklich? Wo lasse ich mich denn auf diesen Zirkus ein? Muss ich dann immer das letzte LLM irgendwie benutzen? Das mit der besten Leistung für das, was ich gerade mache? Sind wir da auf dem richtigen Weg? Sind die meisten Leute, die da draußen, also ich sage ja immer so gerne, guck einfach mal aus dem Fenster. Und gerade wenn du in Berlin irgendwie wohnst und da ist eine Menge Fluktuation, guck einfach mal aus dem Fenster. Und da laufen nicht irgendwelche Laptops einfach nur auf der Straße rum oder Einsen und Nullen, sondern da laufen Menschen.
Reklame.
Ja, meine Lieben, ihr wisst selber, wie hart der Algorithmus zuschlagen kann, der Google-Algorithmus. Durch die Einführung der AI-Overviews alleine haben viele Leute einfach 50% des Traffics verloren. Wie Alternativen dazu aussehen können, damit setzt sich der Olaf Kopp schon ziemlich lange auseinander. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann folgt ihm einfach auf LinkedIn und Co. Der schreibt unglaublich gute Sachen. Was ihr aber vielleicht nicht wisst oder nicht wahrgenommen habt, ist, dass er ein Teil der Agentur Aufgesang ist. Eine Agentur aus Hannover, die sich schon seit über 15 Jahren mit den Themen PR, SEO, SEA und viele andere Sachen beschäftigt. Und die sind Hauptsponsor auf der Campix 2026. Und die sind nicht nur Sponsor, sondern die haben sich auch was einfallen lassen. Die haben nämlich vor, ein Hau den Olaf dahin zu stellen. Ihr kennt das, Hau den Lukas, wo ihr einfach 4,50 Meter so einen komischen Puck irgendwie an die Decke knallen müsst, an irgendeine Glocke. Und an dieser Glocke wird der Olaf Kopp hängen. Das heißt, Hau den Olaf wird Bestandteil der Campix werden. Und ich bin mal gespannt, wie das laufen wird. Damit verbunden sind natürlich Preise, die man da gewinnen kann am Hau den Olaf. Und es ist natürlich damit auch verbunden, dass wenn ich denn diese Bimmel ausgelöst habe und den da oben getroffen habe, dass ich den auch live auf der Campix treffen kann, weil er nämlich da ist. Und darum geht's ja vielleicht am Ende des Tages auch, dass man sich mit so einem Experten wie dem Olaf austauschen kann und einfach ein bisschen fachsimpeln kann, aber auch fragen kann, was die Agentur Aufgesang für meinen Erfolg vielleicht, den ich in irgendeinem Business-Teil habe, auch tun kann, wo geholfen werden kann. Dafür ist ja die Agentur auch da, dass die sich ein bisschen zeigt und ihr Angebot irgendwie ein bisschen zeigen kann. Und dieses Angebot ist wirklich im Fall von Aufgesang schon enorm, weil da so viel Know-how in der Agentur drin steckt. Also, wenn ihr Bock darauf habt, euch mal zu informieren, dann guckt einfach bei Aufgesang mal vorbei, bei der Agentur. Googelt das einfach mal. Oder schaut im Blog vorbei, aufgesang/blog. Da postet nämlich der Olaf auch ganz viel von seinem harten Google-AI-Zeug und macht uns alle nicht dümmer dabei. Und wenn ihr noch kein Ticket für die Campix habt, dann kommt dahin, um einfach mal den Hau den Olaf zu schlagen und mit ihm natürlich in Kontakt zu kommen und Fach zu simpeln. In diesem Sinne, wir sehen uns auf der Campix. Danke an Aufgesang und danke an Olaf.
Reklame Ende.
Und mach dir mal Gedanken darüber, was diese Menschen, wie die sich verhalten, wie die irgendwie bestimmte Sachen nutzen und was die am Ende des Tages wollen. Und wollen die alle so überfordert werden wie wir? Ich glaub's nicht. Und sind nicht manche Sachen schon gelaufen im Vorfeld, die schon damals nicht funktioniert haben, die jetzt plötzlich, wo uns suggestiert wird, dass die plötzlich funktionieren? Also dieses ganze AI-Shopping zum Beispiel ist ein Thema. Ich meine, wir hatten das doch alles schon, dass ich irgendwie an der Waschmaschine einen Knopf habe, wo ich jetzt irgendwie den Nachschub direkt bei Amazon irgendwie hätte bestellen können, weil meine Tabs plötzlich alle sind. Hat das funktioniert? Nee, hat nicht funktioniert. Das heißt, ich glaube, die Leute wollen gar nicht diese Automatismen haben, sondern sie haben schon verstanden, dass ein Teil des Lebens darin auch besteht, jetzt in den Supermarkt zu fahren und einfach auswählen zu können und ein Erlebnis zu haben. Ich glaube nicht, dass das so cool ist oder so am Ende des Tages so cool empfunden wird, dass der Automat jetzt einfach Sachen bestellt, weil er annimmt, dass ich irgendwelche Sachen gerne hätte haben wollen. Ich glaube, dass das gar nicht der Bedarf ist. Also ich meine, wenn du es auf die Spitze treiben willst, geh einfach runter und sprich mit den Leuten, wie die bestimmte Sachen handhaben. Ich glaube, das kann man schon so machen. Und umso weiter die Menschen weg von deiner Bubble sind, umso besser ist das, um echtes Nutzerverhalten einzufangen. Und ja, ich habe so das Gefühl, da muss ein bisschen Erdung erfolgen. Und deswegen feiere ich vielleicht auch so diesen Marco Scheel von Nordwolle so hart, weil der, und ich freue mich unglaublich, dass der bei der Campix irgendwie mein Interviewgast sein wird, weil der diesen Purpose hat, aus irgendwas Nachhaltigem, was ein cooles Produkt zu machen und einfach immer wieder Fragen zu stellen, wie man bestimmte Sachen besser machen kann, aber für den Menschen besser machen kann. Und nicht in so eine Überforderungsschleife alles reinzugeben, wo wir einfach immer das Gefühl haben, dass wir abgehangen werden und dass die Wiese des Nachbarns grüner ist als meine eigene Wiese. Diese ganzen Neidrezeptoren, die da ausgelöst werden, das ist doch alles totaler Schwachsinn. Also muss ich mal wirklich sagen. Gehen wir mal ein paar Punkte durch, die mir bei der Google I.O. so aufgefallen sind, die dann doch irgendwie in der Effizienz und Effektivität einen Einfluss auf meine Gedanken hatten. Also, ich glaube, dass ein paar Punkte schon wichtig sind. Und eins war wichtig, und zwar die Nennung, dass Google 13 Produkte hat, die über 1 Milliarde Nutzer haben. Das ist eine Sache, die ist schon relativ unumstößlich und die lässt so eine Prognose zu, wer am Ende in diesem ganzen AI-Game irgendwie die Nase vorne haben wird. Und mal ernsthaft, ich habe in den letzten Monaten schon gar nicht mehr das Gefühl, dass von OpenAI oder das von, wie heißt das hier, von Elon Musk irgendwie, XAI oder so, dass da überhaupt noch die Rede von ist. Also man hört eigentlich nur noch Anthropic, Claude und man hört Google. Auf allen Ebenen. Also ich höre weniger Gemini, sondern ich höre eigentlich Google AI Overviews und das in Sachen Search und höre eine Menge Google, aber höre weniger von OpenAI oder von irgendwelchen anderen Modellen. Und ich glaube, man merkt da schon, wie sich der Markt so verdichtet. Und das liegt natürlich daran, dass Google diese 13 Produkte hat, die einfach alles verbinden. Und da sind so große Schlachtschiffe mit bei, wie die Google-Suche, der Chrome-Browser, Android und viele andere Sachen auch, die eben unglaublich viel Reichweite haben, die unglaublich viele Menschen erreichen und wo unglaublich viele Tools schon von Menschen in einer hohen Schlachtzahl genutzt werden. Das trifft jetzt alles natürlich auf die Debatte von, wenn das alles so miteinander verzahnt wird und wenn das alles so in einer Hand liegt, und ich kann jetzt nur das sagen, was in meinem Kopf vorgeht. Ich glaube, am Ende haben wir nur noch Google und die anderen werden einfach an die Wand gespielt, weil sie einfach diesen Zugang über diese 13 Produkte nicht haben. Also was, auch selbst wenn Anthropic so ein bisschen jetzt noch der Platzhirsch neben Google ist, was haben die denn an Plattformen, wo die sich noch einoperieren könnten? Was haben die denn, was da entgegengesetzt werden kann? Also selbst so eine großen Marken wie Apple haben sich jetzt auf Gemini eingeschossen. Die hätten sich ja auf Anthropic einschließen können, haben sie aber nicht gemacht. Weil nämlich Apple weiß, dass sie dieses Universum von Google eben gut nutzen können. Und wo sind denn jetzt hier noch andere Anbieter, die in diesem Reigen irgendwie was machen können? Am Ende, und ich glaube, das ist nicht eine Zeit von 5 Jahren, sondern ich glaube, da reden wir von 1 bis 2 Jahren, wird Google der Platzhirsch sein, der alles bestimmt. Und dann kann man natürlich nochmal die Frage stellen, okay, wenn Google der Platzhirsch ist, und da wird ja eine Menge drauf rauslaufen, habe ich gerade erklärt, wie sieht es denn aus mit diesem Don't Be Evil-Ding von Google? Also sie haben mit einem schönen Satz angefangen in der Google I.O., nämlich, dass du Sachen machen sollst, die einen Wert haben. Das war so die Einleitung. Und die Menschen irgendwas nennt, Menschen einen Nutzen bringt. Und ich muss sagen, es gibt ja viele Anwendungen, wo wirklich ein Nutzen dahinter steckt. Also wenn ich mir die ganzen Medizingeschichtenentwicklungen angucke, das ist super. Wenn ich mir Medizinprodukte angucke, auch in der Robotik und so, was ja mit AI auch zu tun hat, da sind bestimmte Sachen, die einfach einen unglaublichen Purpose haben. Da sind aber auch sehr viele Sachen, die einfach totaler Bullshit sind. Und da gehen wir gleich nochmal drauf ein, weil ein paar Sachen da von der Google I.O. will ich da nochmal durchsprechen. Also 13 Produkte, die über 1 Milliarde Nutzer haben. Und jetzt kommt nochmal die Kirsche, die Sahnekirsche, die Kirsche auf der Sahne. 5 davon haben über 3 Milliarden Nutzer. Und jetzt gucken wir mal, wie viele Menschen leben grundsätzlich auf der Erde. Ich glaube, wir sind so 8 Milliarden aktuell. Habe ich jetzt nicht gegoogelt, aber ist mir so, ist auch egal eigentlich bei der Masse an Menschen. Davon sind ein paar mehr Leute, vielleicht 2-3 Milliarden, die gar keinen Zugang zum Internet haben, die so in Afrika leben und die unterprivilegierte Menschheit faktisch ist, die eigentlich froh sind, dass was zu essen haben und über das, was wir jetzt hier besprechen, überhaupt gar nicht nachdenken. Und dann sind 3 Milliarden schon in der westlichen industriellen Welt, und da sind sicherlich auch noch, da muss man den Westen gar nicht so hervorkehren. Da ist bestimmt noch Asien und Teile des Ostens sind da auch mit bei. Haben über 3 Milliarden Nutzer. Bei 8 Milliarden Menschen, würde ich fast annehmen, ist das eigentlich Zugang zu wenigstens 2/3 der industrialisierten Welt, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist schon mal eine Hausnummer. Ja, okay, also wenn das alles so ist und so komplex ist, und ich habe mir hier nur Stichpunkte gemacht, deswegen werde ich vielleicht ein bisschen springen in den Themen, sorry dafür, da müsst ihr mir vielleicht einfach ein bisschen folgen. Wenn das alles so komplex ist mit der Anzahl der ganzen Möglichkeiten, die haben, und die Ableitung davon, jetzt fällt es mir eigentlich wieder so ein, was ich eigentlich sagen wollte, das ist ja auch geil irgendwie, ich habe hier so eine Stichpunktliste nur, und weiß selbst gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Und während des Redens fällt es mir dann irgendwie wieder ein. Also, fangen wir nochmal von vorne an, diesen Teil. 13 Produkte hat Google, die über 1 Milliarde haben. 5 Produkte davon sind über 3 Milliarden. Sind erstmal schon 13 Produkte. Und dann kommen die ganzen Unterprodukte noch. Und, also, hast du die gesehen? Die Google I.O.? Wenn ich gucke sie dir einfach mal an. Die Leute wollen uns fertig machen. Da werden ja, also die Schlachtzahl, in der bestimmte Produkte neu benannt werden, das ist ja wirklich unglaublich. Also da sind Gemini Pro, Spark, Omni, 1000 Dinger werden jetzt auf uns losgelassen. Und überall denkst du, oh ja, das muss ich jetzt auch dabei sein, damit ich nicht irgendwie den Zug verpasse und jetzt auch noch blühende Landschaften irgendwie habe. Ich glaube, die wollen uns einfach überfordern, damit wir bestimmte Fragen nicht stellen. Glaubst du das auch? Ich glaube da fest dran. Und das wurde mir in der Schlagzahl der ganzen Apps, die da jetzt genannt wurden, wieder eigentlich klar. Dieses flute einfach die Welt mit Scheiße und die richtigen Fragen werden nicht gestellt, das passt da super, würde ich jetzt mal sagen. Okay, dann wurde mit einer Zahl geprahlt, die die Gemini-App-User beschäftigt oder die sich damit beschäftigt. Und da ist die Zahl von 400 Millionen auf 900 Millionen gestiegen. Hört sich erstmal super an, aber es war natürlich wieder gar keine Differenzierung da drin. Also was sind davon jetzt Heavy-User? Was sind davon Leute, die einfach nur einen Gemini-kostenlosen Zugang haben? Welche Leute haben irgendwie mal 20 Euro in die Hand genommen und haben danach ihr Abo wieder gekündigt? Das sehen wir ja alles gar nicht, sondern da wird einfach mit Zahlen jongliert, um natürlich Wachstum darzustellen, was vielleicht am Ende gar nicht so da ist. Ich glaube, da kann man viele Daten davon und Zahlen einfach mal hinterfragen. Und ich meine, so funktioniert doch die Welt grundsätzlich. Und das ist vielleicht im Kapitalismus gedacht zumindest eine Sache, der du schon mal irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit schenken musst, dass die Leute da draußen einfach dem Erfolg hinterherlaufen. Und du kannst kritisch und authentisch, auch wenn das gesagt wird immer, du musst authentisch sein und so, kannst du sein, du kannst authentisch und kritisch sein, du kannst auch über deine Probleme, die du im Wachstum hast, vielleicht reden, aber lass es auf all, in jedem Fall immer bei dem Wort, belass es immer dabei bei dem Wort Erfolg und Wachstum. Wenn du sagst, ey, du baust was zurück, weil das mehr Purpose hat, ey, no way. So funktioniert das nicht. Du musst immer Wachstum zeigen, so wie das bei einem Aktienunternehmen läuft. Natürlich investieren Aktionäre, so heißen die ja, nicht so, dass die jetzt irgendwie, wenn Google sagen würde, ey, wir sind jetzt hier, wir müssen uns mal konsolidieren, dann sagen die natürlich, okay, schnell raus aus der Aktie. Sondern die wollen immer Erfolg haben und genau so funktioniert das Spiel. Das muss uns allen nicht passen, aber am Ende ist es so. Ja, dann wurden so eine Sachen wie Ask YouTube, die AI-Suche gezeigt, wo du einfach YouTube-Suche multimedial über Gemini 3.5 dann auch ab Sommer in US benutzen kannst. Also in jedem Tool, was eben auch diese Reichweite erzeugt und diese Menschen erreicht, wird Gemini irgendwie eingebaut werden und AI eingebaut werden. Ja, das Ask YouTube AI, Ask YouTube Anything hieß es, glaube ich. Ja, dann gibt es Docs Live, dann was Gemini als Sprachsuche ermöglichen soll. Dann gibt es Gemini Omni, dann wurden noch Bildbearbeitungsgeschichten vorgestellt, Omni Flash, Omni Pro, dann gab es SysID, ein Watermarking, was Google selbst eingeführt hat und was sehr viele andere große Konzerne jetzt auch nutzen wollen, um automatisiert Fake-Videos zu erkennen, AI-generierte Bilder zu erkennen, alles cool, C2PA wurde vorgestellt, was haben wir hier noch, nur um mal die Begrifflichkeiten einfach mit reinzunehmen? Ich glaube, das waren schon die meisten Sachen. Aber da waren doch hier dieses dieses Google Commerce Protocol oder Commerce Protocol. Also tausend Sachen. Ich bin am Ende gar nicht mehr so hinterhergekommen, was es überhaupt alles für Sachen gibt und welcher Mehrwert da eigentlich drin steckt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, okay, und jetzt? Am Ende ist alles irgendwie zu viel gewesen. Was ein bisschen, was cool war als Inspiration, weil wir ja immer über Mehrwert und der Wolfgang Jung ja auch immer über Storytelling redet. Sie haben auch ihre neuen Chips vorgestellt. Alter Schwede. Natürlich bauen die jetzt auch noch Chips, um diese ganze Infrastruktur zu bauen und stellen die Vorzüge dieser Chips noch vor. Also es gibt, im Kern gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr, keine Google-Aktien zu kaufen. Und auch man kann sich natürlich ein bisschen ärgern, warum man die nicht ein bisschen früher gekauft hat, weil die jetzt natürlich nochmal extrem teurer geworden sind. Und als der Iran-Krieg angefangen hat, hätte man da vielleicht nochmal einsteigen sollen. Aber egal, die Prognose für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, Ja, da kann man ja sich ausrechnen, dass man seine Rente damit, wenn nicht jetzt ein großer Weltkrieg anfängt, dass seine Rente damit finanziert werden kann. Und als große Sicherheit spielt natürlich dieses ganze TPU-Zeug damit rein. Also, dass die ihre eigenen Chips bauen als Gegenpart zu Nvidia. Sehr unglaublich. Also Nvidia hat natürlich diese ganze, also die bauen diese Chips, die sind auch natürlich jetzt nicht mehr so konkurrenzlos, aber waren konkurrenzlos. Aber die haben natürlich diese ganze Infrastruktur für diesen Chipsmarkt nicht. Und dass Google den jetzt übernehmen will, ja. Also wenn man von Genialität sprechen kann, dann kann man es Google schon irgendwie zuweisen. Egal, was politisch daraus entsteht und wie man sich da irgendwie unabhängig von machen kann. Das ist ja mal die nächste Frage, die ich mir so stelle. Google sind ja nicht die Guten, jetzt muss man mal sagen. Also die waren in meinem Kopf schon immer die Guten, also dieses Modell von Don't Be Evil, das hat sich schon ein bisschen bei mir eingefressen. Aber seit Donald Trump an der Macht ist und seit ich gesehen habe, wie der Pitcher da irgendwie auch neben Donald Trump sich da angebiedert hat, ja, stelle ich mir schon die Frage, okay, in wessen Hand sind denn diese ganzen Daten, die dann von den 3 Milliarden Usern dann oder die zusammengerechnet noch unglaublich viel mehr Usern da zusammengerechnet werden, in wessen Hand sind die denn eigentlich? Ja, und die Frage kann man sich ja schon mal stellen. Gebe ich denn alles da in Google Hand? Sind denn diese ganzen Vorstellungen von Gemini Omni, die da jetzt irgendwie präsentiert wurden, wo ich natürlich fancy Kalender irgendwie erstellen kann und den Leuten jetzt zeigen kann, was in meinem Outlook drin liegt und die immer noch weiter in mein Leben mit reinlasse, nehme ich diese Daten und gib die jetzt irgendwie einem Unternehmen wie Google oder würde ich die nicht eher einem Staat anvertrauen? Da sind wir wieder bei der Diskussion. Ja, würde ich die dem Staat anvertrauen? Natürlich. Also einem Staat wie Deutschland. Wie Deutschland jetzt ist, würde ich diesem Land eher meine Daten anvertrauen. Sogar in den meisten EU-Ländern würde ich meine Daten eher dem Staat anvertrauen als Google. Weil in dem Staat immer noch der Souverän irgendwie einen Einfluss hat. Und in Google hat ja der Aktionär vielleicht einen Einfluss und das aber auch so beschränkt, dass er eigentlich gar keinen Einfluss hat, sondern eigentlich der Markt nur einen Einfluss hat und die Macht, die daraus entsteht. Ja, ich weiß nicht, wo die Diskussion herkommt, immer an diesem Staat zu zweifeln, aber der Staat ist mir immer noch lieber als Google. Und jetzt kann man sich ja die Frage stellen, wenn ich diese ganzen Daten jetzt über diese ganzen neuen, fancy Plattformen an Google gebe, mache ich das oder mache ich das nicht? Ja, da habe ich schon wilde Diskussionen gehabt mit Leuten, die sagen, jetzt ist alles nur Fortschritt und manche, die sagen, nee, wir müssen das hier auf unsere eigene Cloud bringen, irgendwie in Sicherheit bringen. Am Ende wird es wieder darum gehen, glaube ich, wer das leichtere Angebot hat. Zurzeit sind wir in dieser Phase der Überforderung, wo einfach unglaublich viele Tools rausgebracht werden, unglaublich viele Möglichkeiten, unglaublich viele Funktionen. Also so wie in der Zeit, wo Standards rausgekommen sind, wo ganz viele Firmen irgendwelche Standards probiert haben, wie damals bei Videokassetten oder wie bei MP3-Spielern oder bei USB-Steckern oder so. Und irgendwann wird alles wieder leichter, weil man sich auf bestimmte Standards einigt. Egal, dann wird natürlich interessant sein, wer diesen Standard unter seinen Fittichen hat. Aber am Ende wird das wieder leichter. Aber zurzeit ist es doch irgendwie unglaublich belastend. Und ich kann ja jeden verstehen, der irgendwie sagt, nee, er will sich da entkoppeln und der will in eine andere Richtung gehen. Ja, ihr merkt, diese ganze Überforderung findet jetzt auch in diesem Podcast einfach irgendwie Ausdruck, weil ich am Ende selbst in diesem Podcast nicht weiß, was ich euch als Botschaft mitgeben soll aus dieser totalen Überforderung. Ich würde sagen, guckt euch einfach diese Google I.O. an, und setzt aber diese Brille auf von, ey, die wollen uns alle verarschen. Einfach nur, um mal so ein Gegenpart zu haben, weil diese andere Entwicklung, die hast du ja automatisch. Da musst du nicht viel für zu tun. Also wenn du aus dem Digitalen kommst, wirst du diesen Flow automatisch entwickeln. Okay, was kann ich damit machen? Wie kann ich damit Business machen? Aber setz doch einfach mal die andere Brille auf und probier mal zu gucken, ja, was ist denn wirklich davon sinnvoll nutzbar, damit die Menschen davon auch partizipieren? Und wie kann ich die Welt wirklich einen Ticken besser machen? Und wie kann ich meinen Alltag so reduzieren, dass ich noch Datenhoheit habe, dass ich vielleicht nicht alle meine persönlichsten Daten an Google jetzt gebe oder an irgendwelche anderen Engines gebe, sondern irgendwie mir so einen Safe Space erhalte, wo andere Leute gar keinen Zugriff drauf haben. Und mit andere Leute meine ich so eine Leute wie Peter Thiel, die meinetwegen über ihre Auswertungsalgorithmen dann irgendwie in Oligarche und autoritäre Systeme irgendwie reinfließen. Weil so ein Thiel natürlich als Freigeist mit dem Gedankengut von Donald Trump eng beieinander liegt. Und ich glaube, das kann doch nicht richtig sein, diese ganze Entwicklung. Hm. Ja, meine Lieben, ihr merkt, wie ratlos ich bin am Ende von diesem Podcast. Guckt da einfach mal rein und ich hoffe, dass wir uns auf der Campix und auch vielleicht in den Kommentaren zu diesem Podcast einfach ein bisschen austauschen können. Ich glaube, wir müssen darüber noch viel mehr diskutieren und wir müssen viel mehr darüber nachdenken und die AI vielleicht auch dafür nutzen, wie wir alternative Lösungen irgendwie an den Start kriegen. Das ist nur das Einzige, was mir da so einfällt. Und am Ende des Tages bin ich da schon auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Bin nur immer ein bisschen verstört, wenn ich dann diese Sachen wieder mitkriege, wie jetzt bei der Google I.O. Und wenn ich ein bisschen auch das mitkriege, was da in LinkedIn einprasselt und wie da irgendwie die Leute das abfeiern, dass jetzt irgendwelche neuen Funktionen wieder da sind. Ich glaube, dass so kommen wir nicht weiter am Ende des Tages. Ihr könnt gerne euch mal Gedanken machen und dann in die Kommentare zu diesem Podcast irgendwie was da reinschreiben. Sonst entlasse ich euch einfach mit der Bitte, nochmal euch Gedanken zu machen, wenn ihr noch nicht ein Ticket habt für die Campix. Ja, macht euch mal Gedanken, damit wir uns auf der Campix genau darüber unterhalten können. Auch über das Thema, was ist wirklich Mehrwertinhalt. Auch das Thema, wo zukünftig Own Content stattfindet, wo Werte noch generiert werden. 1000 Fragen habe ich im Kopf und die werden alle Teil irgendwie auch der Campix werden und auch der Update-Formate, die wir in der Zukunft noch planen werden. Deswegen überlegt euch mal, ob ihr euch diesem Modell, diesem offenen Umgang öffnen wollt oder ob ihr auch immer nur auf der Erfolgswelle mitreiten wollt und einfach nur zu Konferenzen geht, wo immer nur der Erfolg besprochen wird. Das ist so ein Scheideweg, auf dem ich gerade auch persönlich so ein bisschen bin. Also jedes Feedback, da bin ich dankbar drüber. In diesem Sinne, ich entlasse euch aus diesem Podcast mit ja doch relativ wirren Gedanken, aber vielleicht war der ein oder andere Fetzen mit bei, der euch auch persönlich ein bisschen weiterbringt oder Fragen in euch aufkommen lässt, die wichtig sind, glaube ich, um nicht irre zu werden in diesem ganzen AI-Zeitalter. In diesem Sinne, haut rein. Tschüssi.